ARD.
Mittendrin, der MDR-Podcast.
Als ich die Ankündigung zur neuen Staffel der Serie Charité gesehen habe, da habe ich gedacht, jawohl, guck mal an, das wären doch wirklich praktische und sinnvolle Entwicklungen im medizinischen Bereich. Ja, Krebsimpfung, kein Problem mehr. Alzheimer-Früherkennung, check, klappt auch. Diagnosestellung von der künstlichen Intelligenz, auch längst ein Standardprozess. Das ist ungefähr das medizinische Umfeld, in dem die neue Staffel der Serie Charité spielt. Es ist das Jahr 2049, also eben auch ganz klar die Zukunft. Aber wie viel Wahres steckt da vielleicht schon drin und wie realistisch sind die Ideen und die Szenarien der Serie? Das hat sich auch Eckhard von Hirschhausen gefragt. Er ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Und er hat eine Begleitdokumentation zur Serie gemacht und auch einen Begleitpodcast. Hallo Eckhard.
Hallo Tobias.
Bevor wir wirklich inhaltlich einsteigen mit deiner Doku Medizin von morgen mit dem Begleitpodcast, wollen wir dich noch ganz kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen, damit wir auch wirklich alle wissen, warum du der richtige Mann bist, um über die Medizin von morgen zu sprechen.
Dr. Eckhard von Hirschhausen studierte Medizin und Wissenschaftsjournalismus in Berlin, London und Heidelberg. Die Menschen in Deutschland kennen ihn vor allem dafür, medizinische Inhalte auf humorvolle Art zu vermitteln. Zudem gibt er nachhaltige Impulse, die hängen bleiben. Im Fernsehen, als Sachbuchautor, bei Kongressen oder als Keynote-Speaker auf großen Bühnen. Für die ARD moderiert er Formate wie »Was kann der Mensch?«, »Wissen vor 8 Erde« sowie verschiedene Dokumentationen. Eckhard von Hirschhausen ist unter anderem Ehrenmitglied der Fakultät der Charité in Berlin und Honorarprofessor in Marburg. Er lebt in Berlin und gibt die Hoffnung auf positive Veränderungen nicht auf.
Dann lass uns doch mit der Doku Eckhard Medizin von morgen gleich beginnen. Ihr baut die Geschichte um einen kleinen Jungen herum. Der kommt zu Beginn der Doku gerade auf die Welt in einem Kaiserschnitt. Du bist mit deinem Kamerateam im Kreissaal dabei und es ist eine wirklich irre Szene.
Und dann geht plötzlich alles ganz schnell.
Wo ist der Kameramann?
Kommen Sie mal her. Jörg.
Ja.
Kommen Sie mal her. Man sieht halt schon das Baby.
Hat gerade Fruchtwasser ausgespuckt. Hier. Dem Kind geht's gut.
Der Junge wird quasi aus dem Bauch der Mutter geholt. Der Unterkörper des Jungen steckt noch im Körper der Mutter, im Bauch der Mutter. Und der obere Teil guckt aber schon raus. Ein ganz, ganz winzig kleines Baby. Und guckt der Mutter ins Gesicht. Also es ist wirklich eine irre Szene. Ich habe sie mir locker 10-mal angeschaut. Das sieht man ja als medizinischer Laie tatsächlich jetzt nicht so oft. Ich stelle mir die Situation im Kreissaal auch wirklich spannend, spektakulär, interessant, bewegend vor. Es ist wahnsinnig viel medizinisches Personal dabei. Du auch, das Kamerateam auch. Wie habt ihr den Augenblick erlebt?
Ja, das ist, glaube ich, auch das Geheimnis von der Doku Hirschhausen Medizin von morgen, dass es uns möglich war, Dinge zu drehen, wo man normalerweise mit einem Kamerateam gar nicht hinkommt. Und das lag natürlich daran, dass ich da studiert habe in Berlin, inzwischen Ehrenmitglied der Charité auch bin und den Wolfgang Henrich, den Gynäkologen, den Chef dort auch schon lange kenne. Und er hat etwas entwickelt, was gut beschreibt, was deine außergewöhnliche Perspektive auf diesen Geburtsmoment war. Weil früher waren Geburten ja oft, wenn sie operativ sein mussten, wenn es aus irgendeinem Grund auf dem natürlichen Wege nicht ging, eine Sache von Vollnarkose. Und dann wurden die Kinder sozusagen von den Kinderärztinnen und Ärzten weggerissen und dann hat die Mutter das Kind als letztes sozusagen gesehen. Und Wolfgang hat eben dieses Prinzip der natürlichen Geburt versucht, so nah nachempfinden zu lassen, wie es geht. Das heißt, ich durfte assistieren, aber wer zuerst das Kind sehen durfte, war natürlich die Mutter und dann kriegt die es auch gleich auf ihre Brust gelegt und das war rührend zu sehen, wie da sofort das, was die Natur ja auch vorgesehen hat, nämlich dieses Bonding, diese direkte Verbindung zwischen Mutter und Kind auch möglich wurde. Trotz der Umstände, dass man natürlich manchmal auch in den Kreißsaal muss, also oder in einen OP. Das heißt, diese Medizin von morgen Idee war, sich daran zu erinnern, wenn die Charité in ihrer neuen Staffel ins Jahr 2049 springt, dann denkt man, boah, das ist ja wahnsinnig weit, irgendwo in der Zukunft. Wenn man aber gedanklich nur mal sich selbst 25 Jahre zurückversetzt, also wenn man überlegt, wie sah denn die Medizin vor 25 Jahren aus, dann wird das Ganze viel realistischer. Und deswegen hatten wir diesen Kniff, in meiner eigenen Geschichte sozusagen zu wühlen. Was war vor 25 Jahren Standard? Was ist heute möglich, was damals noch undenkbar war? Was wird dann eventuell auch in 25 Jahren völlig normal sein, worüber wir heute noch nachdenken? Und so gesehen habe ich selber bei der Produktion total viel Gänsehautmomente gehabt. Und die Geburt war natürlich einer der ganz großen davon.
Du hast den Moment jetzt so ein, ich würde sagen, ein bisschen, ja, distanziert, nüchtern erzählt und uns erklärt und vor allen Dingen auch erklärt, was das eben für eine Innovation ist, diese Kaiserschnittgeburt nicht mehr unter Vollnarkose machen zu müssen. Aber ich muss natürlich bei diesem Gänsehautmoment trotzdem nochmal nachfragen, was war das für eine Situation? Wie demütig ist man da vielleicht auch dann, du als ja Gast im Kreissaal, diesen Moment zu erleben, das Baby steckt noch halb im Bauch, der Mutter ist blau angelaufen, fängt gerade an zu schreien und die Mutter nimmt das zumindest gefühlt auch so ein bisschen distanziert wahr.
Nee, distanziert habe ich die Mutter gar nicht erlebt, aber natürlich ist das eine wahnsinnig angespannte Situation und alle warten, bis dieser erste Schrei des Neugeborenen diese Spannung dann auch wieder in ein Lachen, in ein Lächeln, in einen ach, Gott sei Dank alles gut gegangen Moment überführt. Und ja, ich meine, die Idee der Medizin von morgen ist eben auch, sich nicht, und wenn du sagst Demut, ist das ein sehr, sehr gutes Wort für das, was auch Medizin von morgen bedeutet. Nämlich, als ich da selbst in der Kinderheilkunde noch bei den Frühchen, bei den Kindern auch unter 1000 Gramm war, da galt noch, auf keinen Fall darf ein Kind zu viel Zeit nahe der Mutter leben, weil die ist ja voller Keime. Und demütig heißt heute, wir wissen, die fiesesten Keime sind nicht auf der Mutter, sondern die sind im Krankenhaus sowieso schon, auch bei den Mitarbeitenden. Und die Keime der Mutter sind ja genau die Keime, auf die das Kind sozusagen wartet, auf die das Kind vorbereitet ist von der Natur. Und so gesehen fand ich das total spannend, was sich eben in den letzten 25 Jahren getan hat. Und salopp gesagt, in Jahr 2049 wird es wahrscheinlich auch wieder Entwicklungen geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen. Aber hoffentlich ist die Medizin von morgen eben nicht eine sehr technische, sondern eine, die sich wieder mehr am Menschen orientiert.
Du hast jetzt schon gesagt, dass du die Doku auch immer mit deiner eigenen Biografie so ein bisschen verknüpfst. Also wie war die Medizin vor 25 Jahren, nicht nur wie wird sie in 25 Jahren sein? Das heißt, wenn man mal wirklich so einen ganz groben Blick auf die medizinischen Errungenschaften der letzten 25 Jahre werfen, was sind da vielleicht die bahnbrechenden Entwicklungen gewesen?
Also wir haben von all den Themen, die da natürlich auch in der neuen Staffel anklingen, uns auf drei konzentriert. Also es gibt ja drei Dinge in der ARD Audiothek und der ARD Mediathek, für alle, die das jetzt hören hier, unseren Hintergrundpodcast, nur kurz zur Sortierung. Also es gibt die neue Staffel Charité in der Mediathek, also natürlich mit vielen bunten Bildern im Jahr 2049. Dort wurden auch Ärzte und Ärzte von der Charité befragt. Das heißt, auch die Drehbücher für die Fiction enthalten durchaus eine Menge auch Wissenschaft. Dann durfte ich diese 45 Minuten Doku dazu machen, über die wir heute sprechen. Und es gibt auch noch einen vertiefenden Podcast, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. In der Doku hat man nur 45 Minuten Zeit für die Highlights. Aber in dem Podcast kann ich mit Katharina Adig, einer befreundeten Wissenschaftsjournalistin, in die Tiefe gehen. Und in der Doku sind es vor allen Dingen drei Themen. Das ist künstliche Intelligenz, das ist, was bringt die Genschere, was bringt also neue Möglichkeiten für Erbkrankheiten zum Beispiel. Und auch die große Frage, was kommt denn außerhalb des Gesundheitswesens an Gesundheitsbelastungen auf uns zu? Insbesondere Hitzewellen sind ein großes Thema. Und eben auch die Frage, wer kann sich denn die Medizin der Zukunft überhaupt noch leisten? Also wird die Medizin der Zukunft ein absolutes Zwei-Klassen- oder Drei-Klassen-System sein, weil wenn man weiß, so eine Gentherapie kostet mal locker 1 bis 3 Millionen pro Patient, Patientin, dann muss man natürlich sagen, das wird nicht alles die Kasse zahlen. Also es ist nicht nur ein großes Fest für tolle Bilder und tolle Ideen, das ist es auch, aber zwischendurch muss man dann auch ein bisschen zurücktreten und sagen, Mensch, wenn zum Beispiel Einsamkeit in Städten auch so ein echtes Risiko darstellt wie 15 Zigaretten am Tag, dann sollten wir auch darüber sprechen, dass Medizin immer schon auch eine soziale Komponente hatte. Und die kommt sowohl im Podcast als auch in der Doku nicht zu kurz.
Du hast es jetzt auch schon angesprochen, die Macher der Serie Charité, die haben sich natürlich von eben Medizinern, von Wissenschaftlern Input geholt. Und ich habe auch gelesen, dass sie versucht haben zu überlegen, welche medizinischen Entwicklungen in Zukunft einen Nobelpreis erhalten könnten, um diese Ideen dann eben in der Serie mit unterzubringen. Das heißt, die Themen, die ich dann vorhin schon in der Einleitung genannt habe, ja, Alzheimer, Früherkennung, Krebsimpfung, das ist tatsächlich realistisch in 25 Jahren?
Total. Gleichzeitig habe ich ja auch deswegen nach dem Medizinstudium noch Wissenschaftsjournalismus und Kommunikation draufgesattelt, weil die größten Erfindungen nutzen uns ja nichts, wenn sie nicht eingesetzt werden und wenn sie nicht verstanden werden. Und gerade wenn du von der Krebsimpfung sprichst, haben Katharina Adig und ich im Podcast zu der Krebsimpfung auch die Geschichte von einem Nobelpreis erzählt, der ein bisschen unterbelichtet ist in Deutschland, der aber an den Spitzenforscher in Heidelberg am Deutschen Krebsforschungszentrum Harald Zuhausen ging, dafür, dass er gegen Gebärmutterhalskrebs eine Impfung entwickelt hat, diese HPV, diese humanen Papillomaviren. Die hat er erkannt als die Krebsursache und hat eine Impfung dagegen entwickelt. Und verrückterweise, obwohl die super wirksam ist und auch sehr sicher, wird die nicht eingesetzt in dem Maße, wie es im Ausland genutzt wird. Und inzwischen ist er leider verstorben, aber der hat mir noch einen Brief geschrieben und den zitiere ich auch in unserem Podcast, wo er sagte, Mensch, können Sie mir helfen? Wir haben hier eine tolle Technik. Wir haben ein sicheres Medikament in dieser HPV-Impfung. Und die Leute nehmen es aber nicht ernst als ein riesen Gamechanger für die Sterblichkeit an Gebärmutterhalskrebs. Und in der Pandemie hatten wir das ja auch so, dass wirksame Therapien dann umstritten wurden und bei vielen Leuten auch allergische Reaktionen fast hervorriefen. Bei der Gebärmutterhalskrebsspritze ist es zum Beispiel so, dass auch Jungs geimpft werden. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man eben in der Zukunft der Medizin auch viel stärker auf das Immunsystem setzt und auf die Frage, wie können wir unseren Körper vor allen Dingen in seinem Abwehrsystem trainieren, mit Krebs, aber auch mit Viren anders umzugehen. Denn es werden neue Infektionen, es werden neue Pandemien kommen. Das ist schon mal ziemlich sicher.
Welche Erklärung hast du dafür, dass zum Beispiel diese Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs dann doch nicht so häufig verwendet wird? Weil du hast eingeleitet und gesagt, es könnte auch an fehlender, mangelnder Kommunikation leiden. Aber unter Medizinern, unter Wissenschaftlern, da muss das doch bekannt sein, dass es funktioniert.
Ist es auch. Und es gibt so einen Grundsatz von der Weltgesundheitsorganisation, make the healthy choice the easier choice. Also alles Gesundheitsverhalten wird dann eher angenommen, wenn es der einfachste Weg ist, sich richtig zu verhalten. Und da sind wir in Deutschland gerne immer daran, Dinge extrem kompliziert zu machen. Zum Beispiel werden in anderen Ländern einfach Kinder in der Schule geimpft. Ja? Das war früher in der DDR ja auch üblich und hat wunderbar funktioniert. Wir müssen das immer jetzt sozusagen mit einem einzelnen Termin beim Hausarzt oder bei der Kinderarztärztin machen. Und das ist, da geht schon mal ganz, ganz viel verloren, weil gerade die Menschen, die vielleicht auch mehrere Kinder haben, alleinerziehend sind und viel Stress haben, dann immer sich selber darum kümmern müssen. Das ist doof. Also es hat viel mit Organisation zu tun und auch ein bisschen mit Kommunikation, weil diese Vorteile der Impfung, die merkt man eben erst 10, 15, 20 Jahre später. Und deswegen ist es A, wichtig, dass die Jungs und Mädchen vor dem ersten Sex geimpft werden, weil HPV-Viren werden vor allen Dingen beim Sex übertragen. Und dass es sich rumspricht. Und da haben wir zum Beispiel alleine, dass wir jetzt in diesem Podcast darüber gesprochen haben, hoffentlich schon wieder ein bisschen was zur Gesundheit von allen beigetragen.
Also wir helfen dabei, die Themen bekannt zu machen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, aber genauso wichtig ist ja die Frage danach, wer entscheidet darüber, welche Gebiete erforscht werden. Also sind es die Mediziner, sind es Apotheker, sind das Wissenschaftler? Wer entscheidet darüber, welche Medikamente, welche Krankheiten erforscht werden?
Tobias, da sprichst du einen ganz wunden Punkt an, weil meine Doku endet in einem Wohnprojekt in Weimar, um zu zeigen, Medizin von morgen ist eben auch eine Frage des Miteinanders. Und wir werden ja heute schon bei schätzungsweise 100.000 Pflege- Vollzeitstellen, die wir nicht besetzen können. Hier werden viele Hörerinnen und Hörer den Pflegekräftemangel jetzt schon spüren. Der wird nach vorne noch viel, viel krasser. Das heißt also, die Medizin der Zukunft wird viel darauf beruhen, dass wir uns gegenseitig mehr helfen und nicht alles sozusagen auf Profis abladen können, die nicht mehr da sind. Und sowas ist typische Versorgungsforschung, das ist immer unterbelichtet. Wenn du sagst, wer entscheidet, worüber geforscht wird, hat das ganz viel mit Geld zu tun. Also wofür kriegt man Anerkennung, was kann man wie veröffentlichen? Und gerade die Dinge, die ein bisschen komplexer sind, wie zum Beispiel Bekämpfung von Einsamkeit in der Großstadt oder, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, mit dem ich mich auch natürlich viel auseinandersetze, wie sozusagen diese planetare Gesundheit nach vorne sich entwickelt. Also ich habe in der ARD immer mittwochs vor der Tagesschau diesen Slot Wissen für 8 Erde. Und da zeigen wir immer, wie eng unsere menschliche Gesundheit eben davon abhängt, wie Extremwetter sich entwickeln, wie Hitze kommt, wie siehe Ahrtal plötzlich auch Flutwellen kommen, wie neue Infektionen entstehen, wie wie gehen wir damit um, dass sozusagen die Grundlage unseres Lebens eben nicht eine Tablette oder eine Operation ist, sondern Grundlage von Gesundheit ist die Luft, die wir atmen, das Wasser, was wir trinken können, Pflanzen zum Essen, erträgliche Temperaturen und ein friedliches Miteinander. Und daran wird viel zu wenig geforscht, wie wir diese Lebensgrundlagen besser schützen können, weil das geht eben über das einzelne Molekül und den einzigen Wirkstoff, für den ich dann vielleicht auch ein Patent kriege und viel Geld verdiene, hinaus. Und deswegen versuchen wir immer auch mit Katharina Adek und mir in dem Podcast auch immer wieder zu sagen, die Medizin der Zukunft ist nicht nur eine der Molekularbiologen und der künstlichen Intelligenz, sondern es geht auch ganz viel um das, was Menschen auch brauchen, was erstmal nicht im Fokus der Forschung ist, aber weil es so radikal wichtig ist, uns auch beschäftigen sollte und auch tut.
Und ihr sprecht in eurem Podcast ja auch immer Themen an und überlegt, wo diese medizinischen Entwicklungen herkommen könnten. Ich denke da zum Beispiel gerade an die gelbe Drachensuppe. Die ist ja eng verbunden mit einem Thema, das gerade in der Medizinforschung durchaus relevant ist. Das sind die Mikrobiome, also ja die Darmbakterien, die Darmflora. Und diese gelbe Drachensuppe, die hat ja vor tausenden Jahren in China tatsächlich schon eine Rolle gespielt.
Da sprichst du ein sehr, sehr plastisches Thema an. Vielleicht bevor alle Hörenden jetzt rätseln, was hat es mit dieser wunderbaren Suppe auf sich, hören wir mal kurz rein, wie Katharina und ich dieses Thema Mikrobiom mit der alten chinesischen Medizin verbinden.
Die kleine Infospritze. Schon lange bevor man vom Mikrobiom im Darm wusste, wurde es bereits behandelt. In der traditionellen chinesischen Medizin gab es zum Beispiel schon im 4. Jahrhundert Vorläufer von Stuhltransplantationen. Im 16. Jahrhundert versprach die gelbe Drachensuppe Heilung bei bestimmten Beschwerden. Es handelte sich dabei um eine Flüssigkeit aus Fäkalien gesunder Menschen, die oral verabreicht wurde. Was genau man da im Darm eigentlich behandeln wollte, fand man aber erst viel später heraus. Im 19. Jahrhundert entdeckte man das Darmbiom, hielt diese Besiedlung mit Bakterien aber erstmal für eine Krankheit. Der russische Bakteriologe Eli Metschnikow war 1908 dann der Erste, der annahm, dass die lebenden Darmbewohner die Gesundheit und Lebensspanne des Menschen beeinflussen.
Katharina und ich konnten uns ein paar von den Wortspielen auch nicht verkneifen. Die wurden dann aber für die Sendefassung wieder rausgeschnitten, weil wir dachten auch, wenn jemand das in seinem Thermomix anrührt und den verkauft, ob dann bei eBay steht, mit Gebrauchsspuren. Aber das lassen wir alles beiseite. Nein, aber es zeigt eben auch, wie wir natürlich bei all diesen technischen Themen auch nicht vergessen, wir sind Teil der Natur. Und wir sind viel stärker eingebunden, auch in die Artenvielfalt in uns, als uns das vor einer Generation noch bewusst war. Also die naturheilkundlichen Ärztinnen und Ärzte haben schon vor 50 Jahren gesagt, alle Gesundheit beginnt im Darm. Da wurden die sehr belächelt von der Schulmedizin, oder Schulmedizin ist ein doofes Wort, das ist eigentlich die akademische Medizin. Aber inzwischen ist die Forschung eben viel weiter, dass diese Vielfalt von den Darmbakterien und auch den Bakterien auf unserer Haut riesig Einfluss hat, bis hin eben zu Hirnfunktionen, also zu Parkinson, zu Depression, zu Übergewicht und. Also das ist für mich selber auch total toll an der Zusammenarbeit mit dem MDR, mit dem RBB, auch dem Westdeutschen Rundfunk, der mich für all diese Projekte da auch zur Verfügung gestellt hat, dass ich selber ja ein grundneugieriger Mensch bin und ich es liebe, selber auch wieder zu recherchieren und neue Dinge zu entdecken und spannende Leute zu interviewen. Und ich glaube, diese Neugier, die spürt man auch sowohl in der Doku als auch in dem Podcast. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Leute wissen, alles, was wir da erzählen, auch wenn es manchmal ein bisschen sozusagen flachsig daherkommt und es mit Katharina auch riesig Spaß macht, so im Ping-Pong zu sprechen, so wie mit dir auch. Wir stecken ja als öffentlich-rechtliche Absender da auch immer sehr, sehr viel Hirnschmalz in die Grundlagenforschung, in die Recherche, in die Absicherung, dass das, was wir sagen, auch in mehreren Quellen bestätigt ist und so weiter. Also das eine ist sozusagen die Darreichungsform, die soll möglichst allgemeinverständlich und unterhaltsam sein. Dahinter steckt aber viel, viel Arbeit und deswegen an dieser Stelle auch ein Riesendankeschön an die großen Teams, sowohl hinter dem Podcast als auch hinter der Doku.
Das sind zwei Themen, die ich gerne nochmal vertiefen würde. Zum einen über die Recherche sprechen wir gleich nochmal, aber zum anderen lass uns nochmal kurz auf diese Stuhltransplantation blicken. Also die Möglichkeit, gesunde Darmbakterien eines gesunden Menschen zu nehmen und bei einem Erkrankten einzuführen, damit sich der Darm eben wieder erholen kann. Wenn ich jetzt, sagen wir, Morbus Crohn-Patient bin, wie stoße ich ganz praktisch auf die Möglichkeit dieser Stuhltransplantation?
Im Idealfall hast du einen gut informierten Arzt, Ärztin, die weiß, dass das im Moment wirklich, sozusagen, verzeihe das Wortspiel, aber der heiße Scheiß ist, diese Darmtransplantation oder Stuhltransplantation. Aber damit sprichst du natürlich auch das große Thema an, kriegen von allen Fortschritten auch alle was mit. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir transparent machen, wie vielfältig die Medizin von morgen ist, dass es aber auch immer wichtiger wird für Patientinnen und Patienten, sich selbst zu informieren, zu wissen, auf welche Quellen und auf welche Studien und auf welche Grundlagen sie sich verlassen können. Denn natürlich, auch das wird nach vorne raus ein Riesenthema werden, Desinformation. Falschinformationen. Also es gibt jeden Tag bei mir im E-Mail-Postfach Leute, die darauf reingefallen sind, dass irgendwelche Vollidioten mit meinem Gesicht und auch mit dem von Sandra Maischberger zum Beispiel so Fake-Werbung machen. Mit KI, mit künstlicher Intelligenz ist das so leicht geworden, ein Gesicht von dem einen Kontext in den anderen reinzukopieren. Inzwischen gibt es sogar auch Programme, die machen das dann auch Bewegtbild, dann bewege ich auch noch den Mund, dann denken die alle, das hat der Hirschhausen empfohlen, hier dieses komische Herz-Kreislauf-Medikament, das muss ich kaufen, überweisen dann 200 Euro und wundern sich dann, dass dann irgendwie ein Paket kommt und sie nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Also dieses Thema Falschinformationen und Fakes im Internet, das ist etwas, was mich echt selber beunruhigt. Und deswegen an dieser Stelle, weil wir ja auch hier viele vernünftige Leute erreichen, wenn Sie irgendwas im Netz sehen, wo der Hirschhausen Werbung macht für irgendein absurdes Herz-Kreislauf-Medikament, was Wunder verspricht, fragen Sie sich nur einmal kurz, warum sollte ich das tun? Also wieso sollte ich plötzlich für Kardiotensiv oder wie das Zeug heißt, also es gibt inzwischen mehrere Fakes mit meinem Gesicht, irgendwie Werbung machen. Das ist, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nach vorne raus nicht machen. Also Vorsicht vor allem Quellen, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steht. Und das wird nach vorne raus ein Riesenthema werden. Nämlich so wie die evidenzbasierten, also wissenschaftlich fundierten Therapien oft extrem teuer werden und viele Leute dann ausschließen, sozusagen aus der Kassenerstattung, so wird es auf der anderen Seite auch einen Schwarzmarkt geben von Anbietern der dubiosesten Sorte, die versuchen, mit der Unsicherheit von Menschen Kasse zu machen. Also das, was im Mittelalter schon mit den Schlangenölverkäuferinnen und Verkäufern auf den Jahrmärkten gestartet ist, findet heute im Internet natürlich völlig andere Verbreitungsmöglichkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, auch darüber zu reden, wo kann wir in Zukunft uns auch drauf verlassen. Und da finde ich eben öffentlich-rechtliche Podcasts eine seriöse und gute Quelle.
Wahrscheinlich hilft es dir auch bei deiner Recherche, bei den Vorbereitungen zur Doku, zur Podcast-Reihe rund um das Thema eben Medizin von morgen. Hilft sie enorm, dass du natürlich selber Arzt bist. Aber welche Quellen, welche Möglichkeiten der Recherche holst du dir denn trotzdem noch zur Hilfe?
Zum einen ist da wirklich ein Redaktionsteam dahinter und den Anspruch, den haben alle öffentlich-rechtlichen Sender und auch viele andere seriöse Publikationen. Das ist aber kurioserweise nicht so selbstverständlich. Deswegen ist es toll, dass wir darüber reden können, weil natürlich auch bei dieser ganzen Welle von TikTok und YouTube und Influencern ist es umso wichtiger zu wissen, wer hat denn ein Interesse daran? Wo steckt Geld dahinter? Wo kriegt ein Influencer zum Beispiel auch direkt Cash in die Tasche dafür, dass er irgendwas in die Kamera hält oder irgendwas super findet oder sagt, hier, seit ich XY benutze, ist das und das passiert und ich finde es großartig. Also diese ganze versteckte Werbung ist ja viel schwerer zu entziffern, als wenn auf einem privaten Sender sagt, kommt jetzt die Werbung, ja, dann steht da in der Ecke Werbung und dann ist es vorbei. Aber diese Product-Placement-Geschichten, diese Schleichwerbung, das ist ein schleichendes Gift und das bezieht sich ja nicht nur auf medizinische Informationen, sondern auch auf viel politische Informationen. Da ist es auch kurz vor der Europawahl und vor den Wahlen in einigen Bundesländern umso wichtiger zu wissen, du kannst nicht allen Dingen, die der Facebook, Telegram oder Insta präsentiert, davon ausgehen, dass das auch stimmt. Also da müssen wir auch nach vorne raus Medienkompetenz viel höher in der Schule unterrichten und zum Standardwissen im 21. Jahrhundert machen, als auch natürlich auch immer wieder sagen, hey, genau deswegen zahlt man auch Beiträge, damit viele Leute im Hintergrund arbeiten, damit dann ein oder zwei im Vordergrund auch schlaue Sachen sagen können.
Das finde ich schön, dass du das mal so offen ansprichst, dass das natürlich nicht alles deine eigene Rechercheleistung ist.
Ich fand es halt selber auch total spannend zu gucken, wo ist Deutschland führend, also und wo sind wir echt hinterher. Also ein sehr lustiges Erlebnis möchte ich noch mit dir teilen. Es ging um das Thema Hitzeschutz. Da haben wir eine Expertin, Claudia Treidel-Hoffmann. Und wir mussten ja, weil ursprünglich der Start von beiden Produkten, also der Charité 2049 Staffel und meiner Doku dazu, sollte mal im Januar sein. Und dann wurde es nach hinten verschoben, aber deswegen mussten wir in der kalten Jahreszeit im November was drehen über Hitze. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Wie kannst du das bebildern? Und dann haben wir gesagt, du kannst nicht jetzt die schwitzenden Menschen in der Großstadt zeigen, die es eigentlich geht und nur so Archivmaterial ist auch doof. Und dann haben wir tatsächlich über drei Ecken eine Idee entwickelt, nämlich wir gehen mit der Expertin in die Sauna. Und weil das ja ein Podcast ist ohne Bild, ich habe was an und die Expertin auch, da hat sie auch Wert drauf gelegt. Aber wir wollten irgendwie sinnfällig machen, dass es natürlich ein großer Unterschied ist, ob man in der Sauna 90 Grad Celsius aushält oder auf Dauer draußen über 40 Grad Außentemperatur sind und damit auch unsere Innenkerntemperatur steigt. Die Sauna ist ja nur dann entspannt, wenn du die Tür aufmachen kannst und wieder rausgehen kannst und dich abkühlen kannst. Also wir haben tatsächlich an manchen Stellen auch sehr kreative Umwege gefunden, um die Dinge zu erzählen. Und ich bin dann auch nach Paris gegangen, weil Paris tatsächlich viel, viel weiter ist als Deutschland, was Hitzeschutz angeht. Das liegt daran, dass 2003 in Europa 70.000 Menschen an Hitzewellen, die ersten großen Hitzewellen in diesem Jahrhundert gestorben sind und viele davon in Frankreich und insbesondere in Paris. Dann habe ich geguckt, was haben die sich denn da einfallen lassen, und das ist toll. Die haben so ein altes Bahngelände, so eine Industriebrache, die mitten in der Stadt war, umgebaut zu einer Art Dschungel. Und dort ist es durch die ganzen Pflanzen, durch die Bäume, durch die Wasserläufe, durch die Seen immer viele Grad kühler als drumherum. Und das konnten wir dann eben auch mit den Organisatoren, den Machern dahinter dann im Interview zeigen. Und deswegen, ich habe selber total viel dazugelernt. Und nach USA mussten wir nicht fliegen, weil wir eine Expertin von dort dann auch mit Zoom-Interview sozusagen in die Doku holen konnten. Eine Frau, die meinte, die wüsste, wie man sozusagen immer 25 bleibt. Und da ist auch ein gutes Beispiel, wo ich dachte, Mensch, wäre ich da mal der im Hellen begegnet und nicht geschminkt vor der Kamera an ihrem Laptop, wüsste ich gerne, ob sie tatsächlich in echt auch so jung aussieht oder ob sie uns nur ihr komisches Wundermittel auch teuer verkaufen will. Also die Doku hat, wie du merkst, viele Spuren hinterlassen und wird es hoffentlich auch mit der Ausstrahlung bei vielen Menschen, die es dann linear gucken oder in der Mediathek auch.
Du hast gesagt, du hast viel gelernt, während du die Doku gemacht hast, auch während der Podcast-Reihe. Aber was war für dich vielleicht so der größte Lerneffekt, das größte Aha-Moment?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man das eine große Aha haben kann, wenn es so ein vielfältiges Thema ist. Also diese Frage Hitzeschutz, wie viel da auch einfach langfristig in Städten umgebaut werden muss, das hat mich schon sehr bewegt, weil das kannst du nicht von heute auf morgen. Das muss man, die Medizin von morgen beginnt heute mit der Art und Weise, wie wir zum Beispiel auch Altenheime hitzeresistent kriegen, wie wir Schulen und Kindergärten bei Hitzewellen schützen und vor allen Dingen natürlich auch Krankenhäuser, weil dort, wo die Menschen schon krank sind, ist zusätzliche Hitze eins der großen zusätzlichen belastenden Themen. Die Claudia Treil-Hoffmann, die auch das Gesundheitsministerium beim Hitzeschutzplan der Bundesregierung unterstützt, sagte auch, Hitze ist keine eigene Krankheit, sondern alle Leute, die schon was an der Lunge, am Herzen, die vielleicht auch zuckerkrank sind oder übergewichtig, die merken das als allererstes. Und wir kommen da mit den Mitteln der Medizin gar nicht hinterher. In Paris war ich dann auch sehr gerührt. Da gibt es so Freiwilligendienste, die haben gecheckt, wer in den Innenstadtbezirken wohnt denn zum Beispiel unterm Dach, wohnt alleine, ist vielleicht auch schon vorerkrankt und braucht Hilfe in den Canicule, das ist das französische Wort für die Hundstage. Und da gibt es dann Freiwilligendienste, die Leute zu Hause aufsuchen, Ventilator vorbeibringen, gucken, dass die Leute genug trinken. Also da merke ich auch, die Medizin von morgen ist auch viel, viel stärker eine vernetzte, eine soziale Medizin, die sich darauf wieder besinnt. Humanmedizin hat was mit humanen Werten und mit Menschlichkeit zu tun.
Seit ich angefangen habe, diesen Podcast vorzubereiten, Eckart, habe ich überlegt, was eine sinnvolle Zusammenfassung für die Medizin von morgen, für die Medizin der Zukunft sein kann. Aber, sind wir mal ehrlich, ich bin kein Mediziner, ich habe davon keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht überblicken, dieses ganze Themenfeld, deswegen musst du das jetzt leider machen. Also, ja, was kann eine sinnvolle Zusammenfassung sein für eure Podcast-Reihe, für die Dokumentation zur Medizin von morgen?
Wenn man die Medizin von morgen in einem 30-Minuten-Podcast mit dir zusammenfassen könnte, wäre es gar nicht notwendig gewesen, dazu 6-mal über eine halbe Stunde mit Adig und Hirschhausen den Podcast zu machen. Deswegen freue ich mich, wenn wir die Menschen nicht nur neugierig gemacht haben, sondern auch hungrig, mehr davon zu erfahren. Und bevor ich sage, das und das und das wird passieren, sage ich, Mensch, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Geht in die ARD-Audiothek, geht in die Mediathek. Und überlegt, was für euch selber wichtig ist, weil viel mehr wird sozusagen auch davon abhängen, wie wir uns verhalten, wie wir mit den Möglichkeiten, die uns die moderne Medizin auch gibt, uns viel schlauer zu machen im Internet, auch mit KI-Unterstützung die richtigen Symptome, die richtige Therapie zu finden. Also das war für mich auch ein echter Gänsehautmoment. Ich saß so einem künstlichen Intelligenz gegenüber, habe einen sehr seltenen medizinischen Fall geschildert und zack, innerhalb von einer Sekunde spuckt dieses Ding aus, was ich habe. Und das war irre. Ja, also das wird garantiert 2049 völlig normal sein, dass man lange, bevor man mit einem menschlichen Arzt redet, erstmal auch mit einer KI schon mal abgecheckt hat, worum es geht. Aber auch das ist für mich das Fazit von der Beschäftigung jetzt über viele Monate. Klar kann die KI besser als ein Mensch, der vielleicht auch nach dem Nachtdienst auch keinen Nerv mehr hat, Röntgenbilder beurteilen oder Veränderungen an der Haut oder auch Laborwerte bei einer beginnenden Sepsis früher erkennen, dass es auf was Ungutes zusteuert. Aber wenn ich mich frage, möchte ich dann auch vom Roboter die Diagnose hören? Oder will ich da nicht spätestens einen Mensch gegenüber haben, der mir auch erklärt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was bedeutet das für meine Familie, für die Angehörigen, für meine eigene Zukunft? Da, glaube ich, ist die Sorge, dass KI alle Ärzte und Ärztinnen überflüssig macht, auch Quatsch. Sondern hoffentlich, im besten Falle, nimmt sie uns die Routinetätigkeit ab, damit wir wieder Zeit haben für das, was wirklich zählt. Und das ist nicht nur in der Medizin so, sondern hoffentlich auch in vielen anderen Berufen. Und ja, wir könnten es viel gesünder haben auf diesem Planeten. Wir könnten es gesünder haben auf diesem Planeten. Und wenn dazu unsere Doku und unser Gespräch anregt, dann haben wir unseren Job gemacht, glaube ich.
Also ich mache es trotzdem. Ich ziehe die gröbste Zusammenfassung, die man wahrscheinlich ziehen kann. Mensch und Maschine werden zusammenarbeiten. Idealerweise irgendwie so zum Wohle von Patientinnen und Patienten.
Ja, und ein guter Spruch, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten.
Charité 2049, also die neue Staffel der Erfolgsserie rund um das berühmte Krankenhaus in Berlin. Und dazu gibt es einen Begleitpodcast von Eckart von Hirschhausen und Katharina Adig zusammen. Eine Begleitdokumentation zur Medizin von morgen. Und zu sehen und zu hören gibt es das alles natürlich in der ARD Mediathek sowie in der ARD Audiothek. Und gesprochen haben wir über all das mit eben Eckart von Hirschhausen. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.